Sag was.
Ja, sag was.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag was Geek Talk. Hallo Matze.
Hallo Peppi, herzlich willkommen.
Ja, was hast du denn heute für Highlights?
Mehrere. Alles sind Highlights wie immer. Aber Immortals of Avium, ein zu Unrecht völlig untergegangenes Videospiel.
Ich habe heute eigentlich bloß negative Nachrichten, glaube ich.
Das hatten wir doch
ich
schon mal
schlechtes,
paar
Ich habe ein schlechtes Spiel und einen schlechten Film, deswegen will ich kein Highlight sagen. Aber genau, wir haben die Ich habe das Ganze mal gegliedert, weil du hast deine Themen zuerst eingetragen und ich habe mich dir angeschlossen. Also wir besprechen jetzt erst zwei Filme und ich glaube, mein Highlight ist einer von deinen, ist der Film, den du besprichst. Dann haben wir zwei Spiele und dann kommen wir auf andere Themen.
Ich verstehe.
Und deswegen lass uns gleich starten mit dem mit deinem Highlight, was mein geheimes Highlight ist. Marvel ist unartig.
Du hast gerade gesagt, es ist mein Highlight. Es ist nicht mein Highlight.
Also ich dachte, du hast nur Highlights.
Nein, das war zynisch gedacht. Also ja, ich habe im Kino gesehen Deadpool and Wolverine. Und
auf Deutsch oder auf Englisch?
Auf Englisch.
Cool.
Wer mich kennt, weiß, dass ich ja Marvel bis auf den Tod nicht mehr leiden kann und einfach das so klamaukig und doof finde. Aber da dachte ich mir, den gebe ich eine Chance. Und
den klamaukigsten Superhelden.
Genau, weil der zu Recht auch sich nicht ernst nimmt und halt auch überzogen zynisch halt auch mit Themen umgeht. Wo bei den anderen sehe ich das halt einfach nur Klamauk ohne Zynismus. Und ich war auch, danke nochmal dafür, von meinen Ex-Kollegen von Disney, also meine Ex-Fox-Kollegen, die nun bei Disney sind, eingeladen. Deswegen war es auch noch kostenlos. Danke dafür. Ich habe den Film diese Woche gesehen, der lief ja auch ganz offiziell jetzt an und ich habe ihn im Cinema in München gesehen, also auch in Englisch, in OV und Dolby Atmos und guter Laserprojektion und musste sehr lachen. Also ich muss sagen, von hinten bis vorne ein Gag-Feuerwerk vor dem Herrn, wo Disney oder der Regisseur wahrscheinlich eher, Disney hat es freigegeben, auch sehr zynisch mit dem Konzern ins Gericht geht, was ich ziemlich cool finde, was ich Disney nicht zugetraut hätte, weil es werden einige Seitenhiebe an Disney kauft alle Marken auf und zensiert alles und man darf nichts mehr machen, kreative Freiheit wird begrenzt und sehr witzig auch für mich als Ex-Fox-Mitarbeiter, es wird 20th Century Fox und Fox generell als Konzern so ein bisschen hervorgehoben, so oh, Disney hat alles schlechter gemacht, die haben Fox gekauft und dadurch ging alles den Bach runter. Natürlich am Schluss ist doch Disney wieder der Gute, ist ja klar. aber das fand ich sehr, sehr interessant. Und dazu kann ich jetzt aber nichts sagen, weil ich keine Spoiler machen will. Es kommen ein paar Cameos und Auftritte von ehemaligen Superhelden vor, die man nicht erwartet. Und ich war halt im Kino gesessen. Einer meiner Ex-Kollegen ist ein krasser Marvel-Fan. Der hat wirklich gejubelt und geklatscht. Und auch alle anderen sind welche aufgesprungen im Kino und haben geklatscht und haben juhu. Und wirklich, und dachte mir, oh krass, ich habe dann zum anderen Kollegen gesagt, oh Thomas, jetzt sind wir hier echt unter den harten Nerds unterwegs. Also die haben es krass gefeiert, ich fand es auch cool. Ich sag's aber auch ganz offen, die Handlung ist kompletter Schmarrn. Also
es ist wieder eine Multiverse-Story, ne?
Darauf ganz muss man genau, sich und da kommt schon wieder mein kurzer Rant jetzt. Fällt denen nichts mehr als Multiversum, Paralleluniversen ein, wie es in Spider-Man Into the Universe, Multiverse heißt er,
das ist ich habe das Gefühl,
es sind bloß noch
animierte
Multiversumsfilme mit auch Doctor Strange und so.
Der hat das jetzt aufgemacht, ja. Das ist das ist die neue, ich glaube, das ist die neue Stufe des MCU. Also du hast ja diese Phasen und wir sind ja jetzt, glaube ich, in der fünften Phase. Und das kommt, also erstens mal ohne Multiverse wäre der Film nicht möglich gewesen.
Ich komme gleich dazu, was ich dazu denke.
Und ich glaube, dass wir sehen werden, dass wir haben ja dieses Problem, dass die Avengers, oh, es gibt die Avengers-Reihe und es gibt die ganze X-Men-Geschichte. Und Deadpool kommt ja eigentlich eher aus der X-Men-Geschichte. Und ich denke, dass über diese Multiverse-Sache jetzt langsam aber sicher die Avengers und die X-Men zusammengeführt werden in der fünften Phase.
Auf mich wirkt es, als jemand, der jetzt nicht das Multiversum studiert hat, als ob man irgendwie mit den Drehbüchern langsam Probleme bekommt, weil Helden in irgendeiner Zeitlinie gestorben sind oder nicht mehr zusammenpasst vom Timing her. Und dann macht man einfach ein Multiparalleluniversum auf und sagt, okay, damit erkläre ich jetzt, dass ich quasi alle Antagonisten, die schon bekämpft worden sind und alle Charaktere, die vielleicht gestorben sind und nicht mehr zusammenpassen, dann trotzdem noch irgendwie zusammenbringen. Und so wirkt es auf mich. Ja, der Film ist unterhaltsam, aber die Story ist Banane. die ist erzählt innerhalb von 3 Minuten. Und ich habe den Film trotzdem gerne geguckt und den kann man sich echt gerne anschauen. Ich würde mir aber nicht nochmal anschauen, und weil es einfach Banane ist. Sorry.
Ich habe noch mehr für dich.
Ich bin gespannt.
Ich habe jetzt gerade heute einen Artikel gelesen. Das heißt, ich kann nicht hundertprozentig sagen, ob das stimmt oder nicht. Aber anscheinend, bisher hat ja Robert Downey Jr. den Iron Man gespielt. Und der ist ja in Avengers Endgame im 4. Teil gestorben.
Spoiler.
Nee, der Film ist 2 Jahre alt. Oder 2,5.
Robert okay, Downey Jr.
ist nicht mehr Iron Man. Und jetzt ist wohl rausgekommen, dass er den Dr. Doom spielen wird. Das heißt, Robert Downey Jr., der Schauspieler, kommt zurück in einer anderen Rolle. Und der einzige Weg, wie das passieren kann, kann ich mir ehrlich gesagt auch nur vorstellen, dass das halt quasi in Anführungszeichen Tony Stark aus einem anderen Universum ist.
Ja.
Oder aus einem anderen Universum, der irgendwie angespült wird und sich dort halt nicht zum Iron Man, sondern zu Dr. Doom entwickelt hat.
Yeah.
Wie auch immer. Wobei Dr. Doom eigentlich, glaube ich, auch einen anderen Namen hat. Also wie das funktionieren soll. Du weißt ja, meine Liebe für die kontinuierliche Besetzung von Schauspielern. Und ich finde das halt gut, dass Wolverine halt nur von Hugh Jackman gespielt wird und Iron Man oder Tony Stark nur von Robert Downey Jr. und so weiter. Im Gegensatz zum DC-Universe. Und das wäre schon für mich auch ein ziemlicher Affront, wenn die jetzt auf einmal Robert Downey Jr. zurückholen in einer komplett anderen Rolle.
Ich bin gespannt, weil das hattest du ja bei DC schon mal kritisiert.
Mehrfach.
Ich bin gespannt, generell auch, weil ich habe mir das dann mal nochmal durch den Kopf gehen lassen, weil was sie sehr schön gemacht haben, ist bei den Abspann-Credits laufen rechts quasi Szenen von einer B-Roll, also einer zweiten Kamera, die quasi während den alten Filmen aufgezeichnet hat, Outtakes, teilweise alte Filmszenen, wo die Charaktere noch sehr jung waren. Und dann habe ich erstmal gedacht, so, boah, krass, was die eigentlich, wie viele Schauspieler aus Hollywood, die große Namen haben, die letzten 30 Jahre in Marvel-Filmen mitgespielt haben. Und dass sie eigentlich den Großteil der großen Namen der Hollywood-Darsteller inzwischen Teil des MCU sind. Und die werden ja auch alle alt irgendwann, klar. Und wenn du jetzt natürlich noch 20, 30 Jahre Marvel-Filme machst, dann sind die irgendwann zu alt. Werden sie dann vielleicht alle digital. Oder wie machst du das dann eben, wenn die zu alt werden und dann gehen die irgendwann die Schallspieler aus? Klar, es kommen wieder neue nach, aber
ich wollte sagen, so deswegen gibt es ja jetzt auch Entwicklungen. Also die Avengers, die angefangen haben im ersten Avengers-Teil, die sind ja jetzt zu großen Teilen auch, oder die werden ja jetzt auch schon ersetzt. Aber da wird wirklich die Rolle ersetzt. Also das ist dann nicht so, dass die gleiche Person von einem oder der gleiche Superheld von einer anderen Person gespielt wird, sondern dann verschwindet halt der Superheld im Rahmen der Story.
Ja.
Und da werden dann halt aus den Avengers die New Avenger oder sowas.
Ich habe jetzt eine provokante These, das habe ich auch meinem Bekannten gesagt von Disney, weil der Film so schön abschließt mit vielen Themen und auch viele Cameos hat von Althelden, die irgendwie nochmal im Film vorkommen und mitkämpfen, inklusive den Abspann-Credits, die ich gerade erwähnt habe, wo nochmal alte Szenen aufgearbeitet werden. Wenn ich jetzt sagen würde, das wäre für mich ein würdiger Abschluss von Marvel-Filmen. Natürlich wird es Disney nicht machen, weil sie die Cash-Cow melken, bis sie nicht mehr kann. Aber ich finde, es wäre jetzt ein würdiger Abschluss, zynisch zu sagen, ey, komm, lasst uns jetzt, es war jetzt genug, es hat Spaß gemacht, am Höhepunkt hör mal auf. Würde ich machen. Aber sie werden weitermachen, da bin ich mir sicher.
Ich wollte sagen, ich habe den Film jetzt noch nicht gesehen und du kannst nicht spoilern, aber es gibt ja viele Filmreihen. Also es gibt Thor, der eine eigene Reihe hat. Es gibt die ganzen Serien, ich weiß nicht, wie viele von den ganzen Leuten, also ich meine, wir sprechen hier über 25 verschiedene Helden.
Die schließen jetzt nicht die Handlungen ab von allen Serien, die sie da alle haben.
Es ist ja eigentlich nicht mal Teil von diesem Avengers-ganzen Thema. Also eigentlich. Bisher gibt es keine Schnittmengen, glaube ich. Deadpool taucht nirgendwo, auch nicht am Rande.
Ich jetzt auch nicht. Sie reden zwar mal drüber im Film, das kommt schon vor. Ich sag's auch nicht in dem Sinn, dass die Handlungen jetzt alle abgeschlossen werden. Das war ja auch nicht meine Intention. Ich sag einfach nur vom Spaßfaktor her, wäre es für mich ein Abschluss. Vielleicht war es auch mein letzter. Keine Ahnung.
Ja, ich bin schon ein bisschen gespannt drauf. Ich werde mir den auf jeden Fall auch noch angucken. Ich finde es auch total lustig tatsächlich, was so drumherum abgeht, weil Ryan Reynolds und Hugh Jackman ja auch in Deutschland waren, auf Tour, und auf TikTok kommen einfach total viele lustige Videos, wie die beiden halt Promo machen für den Film. Also das ist, glaube ich, das Ganze drumherum, was die beiden so abziehen in Social Media, ist wahrscheinlich nochmal genauso gut wie der Film an sich. Und vielleicht nehme ich das mal als separates Thema auf. Es gibt ein Online-Spiel, das heißt Connect the Stars. Da kriegst du zwei Schauspieler und musst dann über Filme und andere Schauspieler eine Verbindung zwischen den beiden herstellen. Also über wie viele Ecken kannst du die beiden miteinander verknüpfen? Und es ist tatsächlich sehr oft, dass wir Avengers Endgame irgendwann zwischendrin haben, weil nahezu alle Marvel-Helden aus den ersten, also alle Schauspieler, die in den ersten vier Phasen des MCU mitgespielt haben, sind fast alle in Avengers Endgame dabei.
Krass.
Und darüber kannst du halt wirklich sehr, sehr viele Querverbindungen herstellen. Und für die, die mit den Filmen nicht vertraut sind, aber auch ältere Schauspieler kennen, also der letzte Neuzugang im MCU ist jetzt Harrison Ford. Also das ist sind auch ältere und bekannte Schauspieler wirklich dabei. Also die viele, die ihr kennt, sind da einfach irgendwo mal am Rande zumindest irgendwo.
Was spielt dann der Harrison Ford? Der ist ja halt auch schon im Alter, wo man sagt, da kann man doch
US-Präsident. Das ist der, der spielt, glaube ich, in Captain America 4.
Ach, also stimmt, da habe ich den Trailer gesehen.
Es gibt den unglaubliche Hulk von 2006. Und in dem unglaublichen Hulk gibt es einen General, der quasi der, nicht der Hauptantagonist ist, aber der General ist quasi gegen den Hulk. Und der Schauspieler, der den General gespielt hat, ist, wenn mich nicht alles täuscht, gestorben. Und Harrison Ford rückt jetzt nach in der Rolle. Also der ist kein neuer Charakter, sondern der ersetzt tatsächlich jemanden. Und der General, der in 2006 eben in der unglaubliche Hulk gespielt hat, wo auch nicht Mark Ruffalo den Hulk spielt, sondern Eric Banner, glaube ich, den Hulk spielt. Nee, Edward Norton, das ist der Edward Norton Hulk, genau. Edward Norton den Hulk spielt, da rutscht Harrison Ford jetzt nach und übernimmt diese Rolle und ist eben in Captain America 4 jetzt der US-Präsident. Michael Douglas zum Beispiel, auch so ein Schauspieler, von dem man als erstes jetzt mal nicht an Superheldenfilme denkt, aber auch der spielt mit. Also viele auch Schauspieler, die man nicht auf Anhieb denkt, dass sie mitspielen. Steht bei mir auf jeden Fall auf der Watchlist.
Solltest du.
Ja, die Marvel, also die Deadpool-Filme einfach immer ziemlich lustig waren. Das Einzige, was mich überrascht hat, weil ich habe tatsächlich geschaut, der Film würde heute im Arri laufen, in OV. Der ist ab 16. Ich hätte gedacht, dass der brutaler ist.
Nee, die anderen waren ja auch ab 16.
Echt?
Okay. Ja, ich habe nämlich letzte Woche noch nachgeschaut, weil ein Kollege mich gefragt hatte und die sind auch, wundert mich, obwohl in den USA haben die nämlich, glaube ich, teilweise wegen sexuellen Anspielungen und so Nacktheit eine 18 bekommen, aber bei uns sind die alle ab 16, okay, was mich auch schwer wundert.
Was nackig angeht, sind wir ja nicht so brüde wie die
anderen. Comics Brutality, wahrscheinlich ist es das, warum es bei uns nicht so ab 18 ist.
Ich habe auch einen Film gesehen.
Ich auch. Und jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
Civil War. Und jetzt bitte nicht verwechseln mit Captain America 3, glaube ich, oder 2. Der war ja Civil War. Sondern ich spreche von dem 2024er Civil War vom Regisseur Alex Garland. Und ja, wir stehen gerade davor, dass ein ehemaliger US-Präsident wieder Präsident werden will. Und es gibt in den USA schon Institute, die sagen, wenn die ganze Politik, die da geplant ist, so durchgesetzt werden wird, dann könnte das tatsächlich, also es gibt schon Leute, die prognostizieren tatsächlich einen Bürgerkrieg in den USA. Und da dachte ich mir, da stimmen wir uns mal drauf ein und schauen uns den Film an. Und in dem Film geht es ja tatsächlich darum, dass aus welchen Gründen auch immer, ich bin mir nicht sicher, ob ich sie einfach nicht verstanden habe oder ob sie nicht erwähnt werden, sich ein paar Staaten von den USA losgesagt haben. Also ich glaube, Florida hat so Unabhängigkeitsbeschreibungen und natürlich Kalifornien und Texas, die dann aber, soweit ich das verstanden habe, auch zusammenarbeiten und sich quasi gegen das Altamerika richten. Und man ist jetzt in dem Film nicht bei einer der Kriegsparteien dabei, sondern bei Journalisten, die das Ganze dokumentieren und die sich dann aufmachen, ich sage jetzt mal, die Journalisten machen eine Reise.
Eine Fotoreportage.
Eine Fotoreportage, genau. Die haben ein bestimmtes Ziel, eine Person, die sie interviewen wollen und müssen dafür halt einmal quer durchs Land fahren. Und
ist so ein bisschen Roadmovie-mäßig. Gaben ja, da irgendwie auch neue Charaktere auf? Eine junge Fotoreporterin?
Ja, aber die Charakterentwicklung im ganzen Film ist irgendwie ziemlich für den Arsch. Also so viel passiert da jetzt nicht, dass du sagst, okay, da wird einer, dass du eine Person wirklich, klar, diese junge Fotojournalistin, die dabei ist, bei der hast du ein bisschen Charakterentwicklung, aber ansonsten, du erfährst jetzt nicht so super viel über die anderen Charaktere und auch dieses ganze, dieser ganze Zusammenhang, warum passiert was, was sind die Zukunftsaussichten? Es ist halt einfach nur ein Roadmovie, wo du ständig aufpassen musst, ob die Leute, denen du begegnest, dich umbringen wollen oder nicht und dann wieder irgendwie Geballer.
Das ist aber, das macht Alex Garland immer. Der schneidet immer so Szenen raus und macht quasi eine Schreckensutopie und du erfährst nur, was ist wirklich passiert. 28 Days Later war genauso, genauso wie es bei Man war oder bei der Serie Devs. Da wird quasi ein Status Quo gegeben. Das ist meistens in der Zukunft und oder in nicht so ferner Zukunft. Und das wird nur kurz angeschnitten, was passiert ist, damit du ungefähr die Rahmenhandlung kennst. Und dann geht's eigentlich nur um die Geschichte an sich. Also du erfährst nicht zwingend links und rechts. Der erklärt jetzt kein komplettes Universum oder ein Vorne bis Hinten im Detail, wie es ein Herr der Ringe jetzt macht oder ein.
Ja, das ist für einen Zombie-Film wie 28 Days Later ist das halt völlig in Ordnung, finde ich. Also da geht's halt einfach nur drum, okay, Zombies und Ding. Aber wenn es halt um so politische Themen geht, wo du halt wirklich die USA in einem Bürgerkrieg sind, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass mir das echt nicht gereicht hat. Also das, du hast halt Gruppen, die du nicht kennst, die halt du hast halt Militär von den einen, du hast Militär von den anderen, die halt so ein bisschen kriegsfilmmäßig sind. Und dann gibt es noch verschiedene Bürgerwehren, wo du halt einfach irgendwelche bekloppten Vollidioten hast, die mit Sturmgewehren ausgerüstet sind und alles erschießen, wo sie denken, dass das jetzt irgendwie Sinn macht, die zu erschießen. Mit den ultrarassistischsten Motiven überhaupt. So. Das ist halt so das, was und das, wie gesagt, mir fehlt da irgendwie komplett der Zusammenhang und ich fand jetzt auch die Story von den Reportern, die da begleitet werden, jetzt auch nicht so spannend, dass mich die irgendwie gefesselt hätte. Es war halt irgendwie so, ja, lass uns tanken, oh nein, hier, jetzt ist dies passiert, dann Schnitt. Ja, wir begleiten jetzt gerade Soldaten. Dann gibt's wieder irgendwie eine Kampfszene, wo sie durchlaufen, wo da sie dann nicht in Gefahr sind, obwohl überall Schießerei ist im Endeffekt. Dann gibt's wieder irgendwelche Kriegsverbrechen und dann geht's wieder, ja, wir fahren weiter und hoffen, dass das Auto, was hinter uns ist, nicht gerade uns umbringen will.
Ich fand das ziemlich geil, weil das irgendwie so die Ausschnitte zeigt, was so ein Bürgerkrieg mit einem Land macht. Und du kannst nicht, glaube ich, alles erzählen. Er zeigt da quasi ausschnittsweise, was mit dem Land und mit den Leuten passiert, wenn sie in einen Bürgerkrieg kommen. Und gerade das Ende, das können wir jetzt nicht sagen, aber das Ende, was dann passiert, das hat für mich so nochmal das Lachen im Mund oder im Hals stecken lassen, weil es im Prinzip das zeigt, was die Amerikaner auf der ganzen Welt oft anstellen. Das habe ich so gesehen.
Du meinst schwere Kriegsverbrechen?
Schwere Kriegsverbrechen und einfach irgendwie sich anmaßen, wir können in ein anderes Land gehen und einfach dort deren Machthaber, egal ob es jetzt gerechtfertigt ist, ja oder nein, einen Saddam Hussein zu hängen oder einen Bin Laden zu töten, das machen wir einfach. Und so endet der Film im Prinzip auch. Und das ist halt irgendwie auch so, finde ich, ein Spiegelbild den Amerikanern vorhalten. So, was macht ihr denn eigentlich überall auf der Welt? Das zeigt der Film. Das kann bei euch im Land auch oder könnte passieren. Vielleicht passiert es hoffentlich nicht, wenn Trump Präsident wird.
Das ist ja jetzt auch so die Nummer, was eine Riesendiskussion war bei Far Cry 5, weil das halt nicht in irgendeinem Land in Asien oder in Südamerika spielt, sondern weil das halt auf einmal in Montana spielt.
Ja.
Mitten in den USA mit irgendwelchen Sektenführern und was weiß ich. Ja, also auf jeden Fall mag sein, ich habe 28 Days Later und auch 28 Weeks Later in super Erinnerung. Ich habe mir die jetzt extra nochmal geordert, weil ich mir die nochmal anschauen will.
Wie geordert? Disc oder was?
Ja.
Okay.
Aber die, ja, ich habe die gibt es bei keinem Streamingdienst, wenn mich nicht alles täuscht.
Okay, krass.
Ja, deswegen, also ich habe die gesucht und das war der einzige Weg, wie ich die bekommen konnte.
Mhm.
Und die stehen jetzt ganz oben auf der Watchlist, weil ich die wirklich nochmal sehen will, weil ich die in guter Erinnerung habe. Aber der Film hat mich einfach so überhaupt nicht abgeholt, weil er mir einfach viel zu, ja, ich weiß es nicht. Es war zu unzusammenhängend und ich wäre gern irgendwo mehr mitgenommen worden, weil ich konnte mich auch mit den Charakteren, das ist wahrscheinlich mein Problem, ich konnte mich auch mit den Charakteren nicht identifizieren, mit den Hauptpersonen, die man begleitet hat, obwohl ich tatsächlich jetzt wirklich sehr positiv eingestellt bin gegenüber solchen Kriegsberichterstattern. Also Filme, wie zum Beispiel einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist der Bang Bang Club. Da geht's im Prinzip auch um eine Gruppe Fotografen, die in Kriegsgebieten oder die halt das Ende der Apartheid in Südafrika dokumentieren und solche Geschichten. Basierend auf wahren Tatsachen, ich bin da für das Thema, bin ich wirklich sehr, sehr offen. Und das ist ein Thema, was mich wirklich auch emotional sehr, sehr leicht mitnehmen kann. Und deswegen bin ich halt umso enttäuschter, wenn ich einen Film sehe, der im Endeffekt über Kriegsberichterstatter geht und der mich halt komplett kalt lässt, während ich bei einem Film, der auf wahren Tatsachen basiert, wie The Bang Bang Club, selbst wenn ich mir, ich habe den jetzt 3 oder 4 Mal gesehen und ich glaube, das ist einer der Filme, bei denen ich auch irgendwie beim 4. oder 5. Mal noch Tränen in den Augen habe bei manchen Szenen einfach, weil der Film einfach zu krass ist.
Ja, verstehe ich.
Und da ist das für mich halt einfach umso enttäuschender. Und wie gesagt, ich fand, das war kein guter Actionfilm, das war kein guter Kriegsfilm, das war kein guter Rogue-Movie, der hat mich einfach auf allen Ebenen enttäuscht.
Als Tipp noch, wenn du noch einen Alex Garland-Film schaust, Ex Machina, wenn du nicht schon gesehen hast, schau ihn dir unbedingt an.
Das ist einer der geilsten Filme, die ich kenne. Also Ex Machina ist, das ist super niedriges, also das ist ja einer der Filme, der ein winziges Budget hatte.
Ja.
Und dafür aber, glaube ich, sogar einen Oscar für die besten Special Effects bekommen hat, weil das alles so realistisch und super ausschaut. Der hat mich super mitgenommen. Den empfehle ich auch regelmäßig Leuten, dass sie sich den anschauen sollen. Also das ist, wie gesagt, es liegt nicht an der Art und Weise, wie der seine Filme macht. Es ist einfach nur Civil War. Der hat mich vielleicht, weil irgendwo unterschwellig auch das ist, diese immanente Gefahr, dass unterdessen, ich weiß, das glaube ich, Lincoln-Institut oder sowas hat vor wenigen Wochen ein Video rausgebracht, wo sie sagen, okay, hier im Falle einer Machtergreifung oder im Falle, dass Trump Präsident wird und alles das, was bei Project 2025, da gibt es ja so eine Right-Wing-Organisation, die da so ein 900-Seiten-Pamphlet veröffentlicht haben. Und das Bild, was das Lincoln-Institut heißen, die, glaube ich, zeichnet, das läuft halt auch darauf hinaus, dass halt dann aufgrund der politischen Situation und der neuen Gesetzgebung sich eben auch Staaten wie Kalifornien eben dem widersetzen zu folgen und es dann zu einem Bürgerkrieg kommen könnte. Geht es halt um Hardcore-Durchsetzung von Abtreibungsverboten und lauter solchen Geschichten, die halt die liberaleren Staaten nicht mitmachen würden. Und das dann halt, ja, also das war halt so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe erst das gesehen. Und dann habe ich mir den Film angeschaut und mir gedacht, so, okay, das war einfach irgendwie nicht so das, was ich mir erhofft hätte unter dem Film. Und damit kommen wir zum Bereich der Spiele.
Ja, aber als Serie.
Ach, Master Chief is Back ist wieder eine Serie, kein neuer Halo-Teil.
Nee, okay. Weil mit Halo als Spiele bin ich durch. Also das Letzte, was im Game Pass auch war, Halo Infinite, war so ein absoluter Quark und habe ich mich wirklich durchgequält.
Ja, das habe ich nicht ganz. Das habe ich auch gespielt, aber das war irgendwie so, das habe ich irgendwann ausgemacht, weil es mich nicht mitgenommen hat.
Genauso ein Open-World-Quark wie das Spiel, das wir noch in dieser Ausgabe besprechen werden. Und es geht um die Fernsehserie Halo, die auf Paramount Plus, beziehungsweise in Deutschland auch auf Sky läuft. Ist eine Paramount-Serie und die basiert auf der Xbox-Exclusive-Serie Halo. Geht um den Master Chief, der Teil der Elite-Einheit der Spartans ist. Er heißt auch John 117. Und er kämpft quasi gegen eine außerirdische Rasse, die als die Covenant bekannt sind. Und es geht um die Eroberung einer speziellen Waffe. Das ist der Halo-Ring-Planet. Das heißt, ein großer Planet, der wie ein Ring aussieht und der eigentlich eine ganze altertümliche Waffe ist. Und die Menschheit und die Covenant kämpfen um die. Die erste Staffel fand ich schon sehr amüsant, ist auch echt cool besetzt, weil Pablo Schreiber, der jetzt auch in Gladiator 2, der im Herbst ins Kino kommt, die Hauptrolle spielt, spielt hier den Master Chief. Super besetzt, weil der Kollege echt, glaube ich, auch 1-2 Meter groß ist und 1 Meter breit. Und ich finde auch echt ein sympathischer Typ einfach ist. Er verkörpert den Master Chief besser und sympathischer, als es jeder Spiele, Drehbuchschreiber in allen Halo-Teilen, die ich die letzten, warte, die Serie ist
Alter.
2000 gestartet, glaube ich, auf der Xbox. Das heißt, die ist 24 Jahre alt. Also in 24 Jahren habe ich, glaube ich, kein Spiel von Halo gesehen und das waren unzählige, ich habe alle gespielt, das annähernd so eine gute Handlung hat und so einen charismatischen Helden, haben sie es nicht geschafft, wie die Serie. Und deswegen macht sie es gut. Leider ist die Serie kommerziell gefloppt, das heißt, die wird nach Staffel 2 eingestellt. Staffel 2 ist jetzt quasi die letzte, die jetzt am 8. Februar gestartet ist, bis zum 21. März gelaufen ist. Und es geht darum, dass der Master Chief mit seiner Elite-Einheit der Spartans eben gegen die Covenant kämpft. Da gibt es auch ganz viele Déjà-vus, die man aus Halo 2, also aus dem Spiel Halo 2 kennt. Da hat man es noch auf Xbox, also auf der ursprünglichen Xbox. Da gibt es so Häuserkampfsequenzen irgendwie, also richtig schön mit Panzern und so rumgefahren. Also schön Halo-Schlachten mit ganz fiesen Brutes und diese ganz fiesen Covenant-Krieger, die dann auch wirklich aufmischen und kämpfen. Also schöne Schlachtsequenzen, aber auch die Geschichte weitererzählt wird, wie die Spartans, ich sage jetzt mal, gezüchtet oder entwickelt worden sind, sind ja quasi Kinder, die von ihren Eltern weggenommen worden sind und dann zu Elite-Kriegern umgebaut worden sind. Das wird alles weitererzählt. Ja, und weil Staffel 2 jetzt eben endet, mit auch wieder offen, wird die Geschichte nicht zu Ende erzählt. Sie wird halt quasi aus kommerziellen Gründen nicht weitergeführt und man wird nicht erfahren, wie es zu Ende geht. Und das finde ich sehr schade, weil die Serie mir wirklich Spaß gemacht hat. Und mal klar, man kann ihr vorwerfen, stumpfe Action und es passiert handlungsmäßig jetzt auch nicht so viel, aber sie wirkt nicht so langgezogen wie manche andere Serie. Und wenn man sich mit dem Spiel anfreunden kann, glaube ich, wird man positiv überrascht sein. Und eine coole Science-Fiction-Serie, die auch wirklich aufwendig gemacht ist. Also ich kann es wirklich jedem, der sich mit Halo anfreunden kann, empfehlen.
Das ist halt immer der größte Abfuck, wenn du eine Serie hast, die echt Spaß macht, die dann mit einem Cliffhanger endet und dann eingestellt wird.
Ja, wie oft gibt es halt das dann? Also gibt es ja wieder diese Fan-Petitionen dann, dass dann vielleicht noch ein abschließender Film gemacht wird. Netflix hat das ja manchmal gemacht. Ja, aber mei, dann lassen wir es halt ruhen. Oder sollte sich vielleicht von vornherein überlegen, muss man denn immer alles mit Cliffhanger bis zur x-ten Staffel durchexerzieren? Es langweilt mich einfach.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es geht mir bei vielen Serien so. Das ist jetzt zum Beispiel auch ein ganz anderes Beispiel, Suits zum Beispiel.
Ja.
Ich habe mir Suits angeschaut, so hey, cool, das ist eine Anwaltsserie. Und in den ersten zwei Staffeln geht's halt um wie der reinkommt und was für Fälle der so bearbeitet. Und ab der dritten Staffel geht's bloß noch darum, dass irgendjemand die Kanzlei angreift und ja hier Übernahme und Auflösung und dies und jenes. Und das will ich halt alles nicht sehen. Ich will einfach nur ganz stumpf in jeder Episode einen Gerichtsfall haben, bei dem ich abschalten kann. Ja. Weil ansonsten schaue ich mir eine andere Serie an, weißt du?
Verstehe.
Das ist halt so, genau. Ich meine, es gibt mehrere Halo-Serien, ne? Und die sind teilweise echt grottenschlecht.
Ja, es gab früher mal Halo Nightfall, das waren so Animationsgeschichten.
Ja, dann gibt's Red vs.
Filme,
Blue, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, deswegen ist eigentlich schade, dass es jetzt mal eine Serie gibt. Und tatsächlich, also lustigerweise, ich habe der einzige Teil, den ich gespielt habe, war eben Halo Infinite. Und der hat mich halt jetzt nicht so mega mitgenommen, weil es mir irgendwie, keine Ahnung, er hat mich auf jeden Fall nicht so ultra mitgenommen. Und ich finde aber trotz alledem, und Halo war, also Infinite war das erste Halo, was ich gespielt habe, aber ich fand den Master Chief schon immer irgendwie cool, weil das halt ein sehr, sehr prägnanter Charakter einfach ist. Den siehst du immer, wenn es um Videospiele geht, also auf jeder großen
Convention. Ja, ist halt Convention. Die Aushängenummer für Microsoft.
Ja, also das ist, selbst sogar in München, ich meine, es ist jetzt ein paar Jahre her, dass ich das letzte Mal eine CSD-Politparade gesehen habe, aber selbst auf dem Pride-Wagen auf dem CSD von Microsoft in München ist der Master Chief mitgelaufen. Also selbst da, das ist irgendwie so.
Ja, damit ist die Xbox groß geworden. Und wir dürfen nicht vergessen, zu Zeiten, als Microsoft noch selber Handys mit Nokia gebaut hat, war der künstliche Intelligenz Cortana. Cortana ist die künstliche Intelligenz aus Halo. Und deswegen haben sie auch ihre künstliche Intelligenz, die es ja nicht mehr gibt inzwischen, auch Cortana genannt. Und ich hoffe, dass es mal wieder kommt. Also alle, du hast ja auch einen Game Pass, zieh dir die Master Chief Collection rein. Das sind Teile 1 bis 4, ein bisschen geremastert mit größerer Framerate, besseren Texturen. Spiel die. Schauen zwar natürlich nicht mehr so geil aus wie aktuelle Spiele, sind aber spielerisch immer noch top. Kann man immer noch spielen.
Ja, so manchmal, also so ein, ich weiß nicht, aber so ein Rail-Ego-Shooter heißen die dann ja, ne, wo du einfach durchläufst und halt vorgegebene Wege hast.
Rail-Ego-Shooter sind eigentlich wirklich, du gehst da vorgegebenen Bahnen, du kannst dich gar nicht bewegen. Also so, bist okay. du wirst wie auf so einer
Aber halt Schiene. Level, die wirklich halbwegs meinst vorgegeben
lineare, sind. Lineare
Ego-Shooter, ja. Sowas ist teilweise echt, ab und zu suche ich wirklich einfach sowas. Und sowas will ich einfach manchmal haben, einfach zum Abschalten. Und ja, vielleicht
das. Wobei Halo aber gar nicht so linear ist. Also es hat schon sehr offene.
Auch in den ersten Teilen?
Also nicht Open World, dass du sagst, du reist von da nach da, aber die Schlachtfelder sind sehr offen. Also sind sehr breit.
Naja. Noch was zu dem Thema?
Nope.
Dann gehen wir zu einem anderen linearen Ego-Shooter.
Oh ja.
Also, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass Activision von Microsoft gekauft worden ist. Und Activision, Price. Für die, die es nicht wissen, ist mitunter, also Activision Blizzard heißen die, ne?
Nee. Activision Blizzard, ja.
Activision Blizzard, genau, ist das Studio oder die Firma, die auch Call of Duty veröffentlicht, so ungefähr einmal im Jahr. Und Call of Duty ist, glaube ich, was den Multimedia-Bereich angeht, grundsätzlich immer eines der erfolgreichsten Produkte des Jahres. Also die Verkaufszahlen, vor allem die Einnahmen von Call of Duty übersteigen, wenn es jetzt nicht irgendwelche super Blockbuster gibt, die über eine Milliarde Umsatz machen, innerhalb eines Jahres, dann gibt es schon auch Jahre, wo Call of Duty tatsächlich das erfolgreichste Multimedia-Produkt ist und auch die Blockbuster schon abgehängt hat. Also das ist wirklich eine große Nummer. Und da gab es ja mitunter auch wegen Call of Duty, dass die ganzen Kartellbehörden gesagt haben, so ja, hier, das ist halt ein Problem, weil wenn Microsoft Activision kauft und Call of Duty dann Microsoft oder Xbox Exclusive macht, dann wäre das wirklich so eine marktbeherrschende Stellung, dass Sony mit der PlayStation da drunter wirklich massiv Marktanteile verlieren könnte. Und deswegen hat sich das so hingezogen. Es wurde jetzt zugesagt, dass auf x Jahre Minimum Call of Duty noch für die PlayStation erscheint. Das ist alles in Ordnung. Aber für die Xbox-Spieler unter uns war natürlich der angesprochene Game Pass immer so eine Nummer, weil die meisten Spiele, sage ich jetzt mal, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, Matze, aber die meisten Spiele aus den Studios, die Microsoft gehören, landen früher oder später im Game Pass.
Stimmt schon, ja.
Genau. Und deswegen war das jetzt, ich sage jetzt mal, entweder, man kann jetzt sagen, eine Frage der Zeit oder einfach eine Sache, auf die wir gehofft haben, dass Call of Duty auch in den Game Pass kommt. Und natürlich wäre es cool gewesen, wenn sie die ganzen alten Teile auch einfach reingeballert hätten, dass man halt auch die vorigen Teile jetzt spielen könnte. Aber jetzt ist es einfach soweit, seit 25.07. oder so. 24.07. gibt es Call of Duty Modern Warfare 3 im Game Pass. Und das habe ich mir natürlich sofort runtergeladen.
Ich übrigens auch.
Ich war auch erstaunt tatsächlich, die Download-Geschwindigkeiten waren gut, durchgängig über 150 Mbit. Ich konnte auch tatsächlich auswählen, was ich will. Also ich habe nicht den ganzen Multiplayer-Scheiß, den ich nicht brauche, runtergeladen, sondern ich habe nur das Grundspiel, die Singleplayer-Kampagne runtergeladen. Und das ging dann auch, hat relativ schnell gestartet. Das hat alles funktioniert. Und ich war mal wieder. Also das Letzte, was ich mir gekauft hatte, war ja Cold War. Und da habe ich mich sehr geärgert, dass ich dafür 70 Euro bezahlt habe, um dann nur Singleplayer die Kampagne zu spielen.
Hattest du nicht Vanguard von mir gekauft? Das war nach Cold War?
Ja, das habe ich ja von dir gebraucht, gekauft und dann direkt wieder weiterverkauft. Da habe ich mich dann nicht geärgert. Aber Cold War habe ich für 70 Euro halt wirklich voll gekauft und habe mich sowas von geärgert, dass ich dafür Geld ausgegeben habe. Und hätte ich für Modern Warfare 3 Geld ausgegeben? Ich glaube, ich hätte mich auch echt geärgert.
Ich auch. Und ich für mich ist die Serie seit Modern Warfare 2 komplett durch, weil mich einfach dieses Ganze, ich habe es auch am ersten Tag gekauft, ich habe die Disk-Version gekauft, auf der Disk war nur 35 Megabyte Installationsdatei, ich musste trotzdem 120 Gigabyte am ersten Tag runterladen. Dafür ich war Spieler Disk, der oder? Ersten Stunde, ich musste fast teilweise täglich 10 Gigabyte Patches installieren, damit ich spielen konnte, egal ob Single oder Multiplayer, ich spiele auch Multiplayer und es hat mich nur gelangweilt. Ich habe mich gefühlt wie ein Beta-Tester, der 80 Euro, ich habe 65, glaube ich, gezahlt für die Disk-Version, 65 Euro auf den Tisch gelegt, da haben mir die Leute, wollte mich verarschen und dazu kommt eine katastrophale Installationsroutine, wo du, wie du es gerade sagst, also jetzt hat man gecheckt, was man installieren muss, bloß damals war es wirklich so, brauche ich Warzone, dann musste ich manche Sachen nachinstallieren, weil es nicht ganz klar war, brauche ich das für Multiplayer, muss ich das installieren und auch die Menüführung bei Modern Warfare 3 jetzt, das sind, also Im Singleplayer weiß man Kampagne, okay, da gibt es nicht viel zu tun. Aber im Multiplayer, da gibt es so viele Icons. Da steht dann da freies Kampf und dann sind Spielmodis drunter. Dann gibt es irgendwie Moshpit. Da sind nur manche Spielmodi auf dieser Map. Und du weißt gar nicht, was du starten musst. Dann wirst du ständig mit diesem Battle Pass genervt. Das ist den hier In-Game-Purchase-Ding, dass du was kaufen musst, damit du bessere Waffen bekommst. Da wirst du permanent nach jedem Match poppt auf Fullscreen Battle Pass kaufen. Dann kriegst du das. Denk mal, Leute, langweilt mich nicht. Langweilt mich nicht mit eurem Scheiß. Also da kriege ich schon jetzt echt wieder einen Plug.
Und ja, wie soll ich sagen? Also wie gesagt, die Installation ist unterdessen so, dass sie, ich will jetzt nicht sagen, dass die Installation und das Ganze gut ist, sondern sie ist jetzt auf dem Level, wo es erträglich wird. Ne? Also darüber, ja, darüber sprechen wir jetzt.
Richtig.
Ich habe tatsächlich Vanguard und Modern Warfare 2 gespielt. Das eine habe ich dir abgekauft und dann getauscht gegen zwei Funko Pops beim GameStop und das andere habe ich mir von dir ausgeliehen und ich fand Modern Warfare 2 auch echt okay.
Ja.
Das Problem an der ganzen Nummer ist halt einfach immer nur, die Spiele sind brutal teuer, weil es eben Vollpreis AAA-Titel sind mit 65 bis 80 Euro und du hast halt eine Kampagnenspieldauer von 6 bis 7 Stunden oder sowas. Und das ist halt im Vergleich zu einem Open-World-Spiel, wo ich halt teilweise 50 bis 80 Stunden reinstecke, was teilweise günstiger hergeht, schon übel. Vor allem Call of Duty wird gefühlt auch nicht billiger. Also
stimmt.
Call of Duty, wenn ich Modern Warfare 2, glaube ich, kostet immer noch 70 oder 80 Euro, wenn ich es digital kaufen möchte im Microsoft Store. Oder auf jeden Fall 60 Euro. Während ich halt so Spiele wie Far Cry 6 für 20 Euro gekauft habe oder für 25 im Angebot, wenn die mal halt ein Jahr alt waren. Und da habe ich halt wirklich das Zehnfache wirklich an Spielzeit für einen Bruchteil von dem Geld. Und die Spiele sind halt wirklich auch gut und spannend und durchdacht. Und die Kampagne, also ich mag ja die Modern Warfare-Teile, weil die echt spannend und die haben kurze Kampagnen, aber die Kampagnen haben wirklich Spaß gemacht. Und das ist jetzt auch weg. Also ich fühle mich halt wie in einem Multiplayer mit Bots. Das ist halt echt übel, weil dieses Ganze, ja. Ich meine, es gab ja auch mal so Advanced Warfare und diese ganzen Nummern, wo ich damals auch schon gesagt habe, das taugt mir nicht, weil es mir zu kompliziert wird. Ich habe meinen Spacesuit, den muss ich ausstatten und da muss ich irgendwie in 3 Untermenüs irgendwelche super Sonderkonfigurationen machen. Ich will da einfach nur durchlaufen, die ein Jahreslevel. Ich heb die Waffen auf, die rumliegen und ich will die Waffen nicht modifizieren. Ich will die nicht vorher, ich will die nicht upgraden. Ich will kein Rollenspiel spielen. Und jetzt fängt's halt auch an mit, oh, hier und nimm die Panzerplatte und dann kannst du hier noch einen Gegenstand tragen, den du dann wieder abstellen oder einrichten kannst, wie zum Beispiel ein Geschütz oder ein Luftabwehrteil, dann kannst du noch den Herzschlagsensor oder alternativ eine Munitionskiste als Ausrüstungsding
oder
machen.
Drohnen.
Ja, lauter so Zeug und dann, das ist halt alles irgendwie so. Und dann eben das Level-Design, wir haben uns ja vorher schon drüber unterhalten. Es ist halt wirklich so, dass du gefühlt einfach nur nicht mehr dieses Lineare hast, wo es heißt, okay, hier, jetzt erfüll erstmal das und dann das oder das, sondern du hast halt so, hier, du bist in einer großen Map, die vorher wohl mal eine Multiplayer-Map war und dort musst du jetzt 3 Hubschrauber auf diesem großen Gelände zerstören.
Ja.
Ja, das ist halt irgendwie so, das ist deine Mission, zerstör diese 3 Dinger und es kommen halt einfach immer mehr Gegner auf dich zugelaufen, je lauter du bist, das ist halt so.
Also faktisch stimme ich dir 100% zu, weil es ist wirklich, wir haben uns ja vorher vom Podcast jetzt schon drüber unterhalten, dass ich es nicht weiterspielen werde, weil jetzt diese, ich glaube, die heißen Open Warfare Missionen, die sind, das gab es in Modern Warfare 2 schon, wenn du Online-Koop gespielt hast, dann waren das genauso Missionen, du bist mit dem Fallschirm abgesprungen, so Warzone-basierend, hast dann quasi dein Equipment zusammengesucht und musstest 3 Punkte erobern oder irgendwas einnehmen oder irgendwas aus einem Safe klauen. Und das haben sie jetzt als Singleplayer-Kampagne verkauft, geschuldet dem Problem, dass Sledgehammer Games, die Hauptentwickler von Modern Warfare 3 sind, mit den anderen Studios dazu, die immer Call of Duty machen, nur 1,5 Jahre Entwicklungszeit hatten. Normalerweise hat Call of Duty 3 Jahre Entwicklungszeit. Dann kannst du eine super geil geskriptete Kampagne machen mit heroischen Zwischensequenzen und Bombast-Inszenierung. Du kommst von einem geilen Event den nächsten. Die hatten schlichtweg keine Zeit. Die mussten einen Multiplayer hinstellen. Hm. Dann hatten sie irgendwie 1,5 Jahre Zeit, quasi eine Singleplayer-Kampagne-Story zu schreiben. Die Zwischensequenzen sind ja auch toll inszeniert. Das ist weiterhin so.
Die sind gut, ja.
Die Singleplayer-Missionen sind dann einfach nicht existent. Das ist einfach ein Multiplayer-Map, wo du reingeworfen wirst und sagst, jetzt komm mal irgendwie klar. Und dazu noch eine Gegner-KI, wo ich oft festgestellt habe, die schauen in eine andere Richtung und ballern einfach nicht auf mich, obwohl sie doch gerade per Funk hat mit mir gesagt, du wurdest entdeckt. Ja, die schießen, die checken halt nur nicht, dass ich quasi gerade hinten innen rumlaufe. Die sind strunzdumm für ein Open Warfare-Konzept. Also wenn ich Open Warfare mache, dann müssen die Gegner auch wirklich clever sein, aber die KI gibt's halt nicht her, habe ich den Eindruck. Und ich habe den Multiplayer heute früh auch mal gespielt und dachte mir, gebe ich wenigstens dem eine Chance. Auch der ist schlechter geworden. Das, okay. Da frage ich mich wirklich, wie kann man ein ganzes Spiel schlechter machen? Ich habe zwei neue, ich spiele immer Herrschaft, also Domination, das ist mein Lieblingsspielmodus. Waffen aufleveln ist immer noch genauso kompliziert oder auch nicht kompliziert, wenn man es weiß, wie es geht, ist okay. Und ich habe drei Matches gespielt auf drei neuen Maps, also wirklich drei neue Karten. Und alle drei Karten haben keinen Spaß gemacht. Die sind einfach von viel zu hektisch gewesen. Die waren nicht gut durchdesignt. Ich konnte mich nicht wirklich orientieren richtig. Normalerweise muss man sich in die Karten reinspielen, das weiß ich. Aber das Problem hatte ich bei alten Call of Duties nicht. Und somit schmeiße ich auch den Multiplayer weg. Ich lösche das Spiel, weil es kostet mich zwar nichts, in Anführungszeichen. Ich habe ja Game Pass auch bezahlt, aber ja. Es ist günstig. Aber es ist einfach kein gutes Spiel.
Ja, ich hatte tatsächlich jetzt letzte Woche Assassin's Creed Valhalla angefangen. Hast mich jetzt mit dem Wikinger-Schiff rumfahren, da jetzt auch noch nicht so richtig mit
dem angezogen. Aber gib dem eine Chance, wenn du dann mal.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Der wird wahrscheinlich, werde ich jetzt am Anfang einfach ein bisschen durchbeißen müssen und dann wird es schon werden. Und ich habe jetzt Valhalla liegen lassen und dafür Call of Duty zu spielen und das wird nicht lange. Also ich habe das jetzt in 3 Tagen wieder mal durchgespielt.
Hast du schon durchgespielt?
Ja, ja, klar.
Und
das sind 2-3 Tage.
Okay,
krass. Deswegen ist, also die Kampagne ist
krass, echt, dass du dem die Ausdauer gegeben hast.
Ja, die Kampagne ist ja nicht lang. Also das ist irgendwie, wie gesagt, da spielst du 3 Abende, dann bist du durch. Das ist nicht so dramatisch. Deswegen, das ist, und jetzt spiele ich halt die Missionen, die mir gefallen haben, noch 1-2 Mal und dann werde ich es auch wieder runterhauen. Naja, kommen wir zu was Schönerem. Musik.
Jetzt habt ihr euch eine Pause verdient. Aus rechtlichen Gründen leider nur auf Flora München. Ich habe es aber in den Shownotes verlinkt. Und zwar, die Antilopen Gang bringt im September ein neues Album. Es wird halb Hip-Hop, halb Punk sein. Ich bin gespannt. Und der erste Track heißt Sympathie für meine Hater. Das Musikvideo haben sie während einer Autopanne, die sie auf der Autobahn hatten. Das ist nicht gefaked, gedreht. Was ich ziemlich cool finde. Und wir hören es uns an und dann sind wir wieder zurück.
Schönen Sonntag!
Und da sind wir wieder.
Richtig, zwar die Antilopengang, Shownotes hat's verlinkt. Ich bin aufs Album gespannt. Und von der Antilopengang kommen wir zu einem Todesfall, oder?
Ja, wie soll man sagen? Geek Talk hat's vorausgesagt. Du hast dir ja die PlayStation VR 2 bestellt, hast damals berichtet darüber, wie konfus dieser Bestellvorgang war, hast sie dann aber tatsächlich bekommen und wieder zurückgeschickt, wenn mich nicht alles täuscht, ganz weil genau. Die Brille einfach nicht so der Knüller war. Und es gibt jetzt, wie soll man sagen, es scheint der Fall zu sein, also Gerüchte und es gibt verschiedene Medien, die unter Berufung auf interne Quellen darüber berichten. Also wir sind hier eher im Gerüchtebereich, muss ich ganz klar sagen, aber es scheint sich eine Abwärtsspirale zu zeigen bei der PlayStation VR 2 in der Form, dass die PSVR 2 kostet immer noch, glaube ich, um die 600 Euro, was mehr ist als die Konsole, die man dazu braucht, kostet. Also du legst im Prinzip irgendwas um die 1000, 1100 Euro hin, damit du spielen kannst überhaupt PSVR 2, weil du die PS5 brauchst und die Brille. Also es ist diese, falls das noch nicht klar ist, das ist die Virtual Reality Brille zur PlayStation 5. Und die Leute kaufen sie nicht, weil sie halt verhältnismäßig teuer ist. Die Gesamtinvestition ist relativ hoch. Und die Auswahl an Spielen, die dafür vorhanden ist, ist jetzt wohl auch nicht so berauschend. Und nachdem es keiner kauft, entwickelt Sony aber auch keine Spiele mehr dafür. Also angeblich sind aktuell nur irgendwas 2 Spiele von Sony selber in Entwicklung für die Brille. Und es ist zwar schön und gut, dass es alle möglichen Minispiele gibt. Also ich hatte das auf der PSVR 1 ja auch, dass ich mir da irgendwie so für 3 Euro oder 5 Euro so Minigames gekauft habe. Das ist alles schön und gut, aber du willst eigentlich schon auch mal, wenn du so viel Geld für die Brille ausgibst, dann willst du halt dir nicht irgendwie 10 Minigames kaufen, die du alle mal 10 oder 15 Minuten spielst, oder Fruit Ninja oder sowas, was du auf Partys mal spielst, sondern dann willst du halt auch wirklich geile Spiele mit langen Kampagnen haben. Also ich will dann halt auch ein Spiel haben, was ich mal sowas wie, was habe ich total gerne gespielt, Super Hot VR oder sowas. Das habe ich auch im zweistelligen Stundenbereich gespielt, weil ich das auch immer wieder gespielt habe. Also das habe ich mal so am Abend so, hey, jetzt spiele ich PlayStation VR und dann habe ich halt mal 2 Stunden lang Superhot VR durchgespielt und das habe ich halt auch 2-3 Mal durchgezogen so. Oder dann mal einzelne Level. Aber sowas scheint es nicht zu geben und deswegen scheint sich das in so einer Todesspirale zu befinden, dass es wird nicht mehr gekauft und es wird nichts mehr dafür produziert und dann schläft es halt einfach ein, bis es dann irgendwann vom Markt verschwindet.
Es ist so, es gibt so eine Blockbuster-App, gab es ja ganz am Anfang, das war Horizon Call of the Mountain, das ist ja dieses basierend auf der Horizon Zero Dawn Trilogie oder nicht Trilogie, zwei Teile.
Zwei Teile sind es bisher.
Basierende Geschichte, das sieht super geil aus, spielt sich gut. Motion Sickness ist allerdings krass mit dem Klettern. Es fehlen aber halt, wie du sagst, diese Blockbuster-Spiele. Du kannst die Resident Evil 4 Remake und Resident Evil 8 kannst du komplett in VR spielen, was tolle Erlebnisse sind, weil es einfach intensiv ist. Es gibt schon. Es kommen aber halt, keiner traut sich ran, dass er sagt, ich mache ein Spiel, das irgendwie 15 Stunden lang ist mit einer Kampagne rein für VR, weil die Entwicklungskosten einfach zu hoch sind, für das, dass du eine Hardware-Basis hast, die ich keine Ahnung, wie groß gerade ist. Und ich glaube, dass dieser ganze VR-Hype eh nicht so ist, wie es vor Jahren gedacht wurde. Und das sieht man auch an der Apple Vision Pro. Ich habe da jetzt einen Podcast dazu gehört, da haben welche, das, die sich wirklich auskennen, 3 Stunden auseinandergenommen. Gut, da ist der Preis mit $3,500 nochmal eine andere Hausnummer. Aber ich glaube, dass dieses ganze VR-Ding, ich habe es ja damals auch gesagt, als ich das Ding hatte, man schwitzt drunter, das Tracking funktioniert manchmal nicht so. Es ist trotzdem nicht so scharf wie auf einem geilen Screen. Es ist irgendwie umständlich. Motion Sickness ist immer noch nicht im Griff. Und
Schärfe ist tatsächlich so mein Hauptproblem momentan. Also ich habe ja eine MetaQuest Pro. Ja. Und ich zwinge mich jetzt immer wieder, weil das ist ein bisschen eingeschlafen, ich zwinge mich jetzt immer mehr, dass ich halt, wenn ich Homeoffice mache und in der Früh meine E-Mails bearbeite, dass ich das halt immer über die Brille mache. Also, dass ich die wirklich jeden Tag 1-1,5 Stunden benutze, weil du musst dich echt dran gewöhnen, weil das sonst ultra anstrengend für die Augen ist. Also, Motion Sickness und so ist da überhaupt kein Problem. Der Punkt ist, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das mit der Apple Vision Pro wäre, ob ich da weniger diese Probleme hätte mit den Augen. Weil so vom Tragen her und so ist die Quest Pro okay. Aber die Displays sind halt nicht so der Knüller, dass du die jetzt 5 Stunden am Tag aufhaben willst. Aber der Preis für die Vision Pro ist halt einfach jenseits von Gut und Böse. Also das ist dafür, dass ich mich quasi momentan zwingen muss, die Brille herzunehmen, um einfach die Routine zu bekommen, würde ich nicht für 3.000 € eine Brille kaufen.
Natürlich nicht.
Nee. Klar, wenn du so unterwegs bist, das ist schon cool, dass du halt dann auf die Schnelle einfach mal ohne großes Setup, du machst einfach das Notebook auf, ziehst die Brille auf und hast halt 2 Bildschirme vernünftig vor dir. Das ist schon ziemlich cool, weil du damit, wenn du mobil arbeitest, in sehr kurzer Zeit ein ordentliches Setup aufbauen kannst, mit dem du ordentlich Arbeit wegkriegst. Das ist halt viel besser. Aber ich sehe mich jetzt noch nicht, dass ich meinen großen Bildschirm hier ersetze mit sowas. Und da sprechen wir jetzt mal über Anwendungen, die für die PSVR ja überhaupt nicht in Frage kommen.
Genau. Sie machen es jetzt gerade so, das ist auch ein Zeichen dafür, dass Sony nicht mehr so dahinter steht. Die ist nicht mehr PS5 exklusiv. Es gibt jetzt quasi auch eine PC-Unterstützung. Das heißt, dass du das Gerät am PC nutzen kannst, dann allerdings keine Eye-Tracking-Funktion hat. Also das heißt, es ist nicht alles möglich. Es soll jetzt auch für Steam geöffnet werden, dass quasi Steam-Spiele, VR-Spiele auch genutzt werden können mit der PlayStation 5, PSVR 2, Entschuldigung. Ja, mal schauen, aber es ist irgendwie auch so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass Sony, glaube ich, erst auch nicht mehr an das Gerät glaubt.
Ja, den Eindruck habe ich auch und ich habe sie noch nicht getestet, ich habe sie nicht, ich traue dem Ganzen jetzt nicht hinterher, weil ich tatsächlich glaube, dass die Zukunft da bei Apple und bei den Meta-Quest-Geräten liegen wird, erstmal, weil das die größten sind, die da am meisten entwickeln. So, jetzt schauen wir mal, ob wir danach noch ein anderes Thema schaffen, aber jetzt gehen wir erstmal zu EA Originals mit Immortals of Aveum.
Aveum, genau. Ein leider zu Unrecht gefloppter Ego-Shooter, der letztes Jahr im Herbst rauskam und natürlich im Spieleherbst gehen immer viele Spiele, die gut sind, unter, weil es so viele Exklusivspiele gibt. Call of Duty greift immer viele Spiele ab und es ist ein Ego-Shooter, der von den Ascendant Studios entwickelt worden sind. Das war das Studios erstes Spiel. Und ich sag's gleich, das Studio ist, weil es kommerziell gefloppt worden ist, dann auch relativ schnell danach geschlossen worden. Mir tut's sehr leid für die Entwickler, die mussten dann alle ihren Hut nehmen. Electronic Arts hat's vielleicht auch schlecht vermarktet, das Spiel, die haben's gepublished. Es wurde unter dem Label EA Originals gepublished. Es handelt sich um einen Ego-Shooter, wie schon erwähnt. Allerdings nicht mit Waffen, sondern mit fantastischen Elementen. Das heißt, man schießt mit Magie. Das heißt, es gibt blaue, grüne und rote Magie. Und je nachdem, wie die Gegner polarisiert sind, muss man auch die verschiedenen Magien einsetzen. Da gibt es dann Homing-Waffen. Und das Ganze spielt in einer Fantasy-Welt, die Avium heißt. Und es macht unfassbar viel Spaß. Es ist übrigens auch im Game Pass seit Mai und hat mir im Game Pass richtig viel Bock gemacht. Ich hatte das schon auf dem Schirm, dass ich mir das fast kaufe. Preis ist relativ schnell gefallen, weil es eben nicht erfolgreich war. Es hat eine humoristische Handlung. Also es ist eigentlich so eine Fantasy-Handlung, so ein bisschen Herr der Ringe-Style mit so einem Bösewicht, ohne dass es aber irgendwie düstere Geschichte erzählt, sondern es ist auch teilweise mit humorigen Elementen. Es spielt sich ein bisschen wie Doom und Halo gemischt, also offene Kampfflächen und viel alte Wälder und alte Wüsten und man bekommt dann im Laufe des Spiels verschiedene Fähigkeiten. Man kann dann irgendwie auch auf so Schnellreiseportalen irgendwie durch die Welt reisen und es ist Open World. An verschiedene Punkte kommt man dann weiter mit neuen Funktionen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, habe ich gerade schon gesagt. Da es jetzt im Game Pass für Xbox-User kostenlos dabei ist, auf jeden Fall mal reinschauen. Also EA Play, das ist ja Game Pass integriert, Game Pass Ultimate, ist es eben mit drin. Und man sollte dem Spiel wirklich eine Chance geben, weil die Ex-Dead Space und Call of Duty Entwickler, die sind die Ascendant Studios eben gewesen, die haben eben schon einen Plan gehabt, wie man Shooter macht. Das ist Unreal 5 Engine. Es sieht nicht ganz so geil aus wie jetzt Hellblade 2, was ja auch Unreal 5 Engine ist. Trotzdem wirklich ein sehr solid gemachtes Spiel. Und ich habe auch immer, wenn ich es gespielt habe, per Stream positives Feedback gegeben. Vielleicht kriegen die Entwickler dadurch irgendwie doch nochmal positives Feedback und eine Chance, ein Spiel zu machen. Ja, gibt's für PlayStation 5, Xbox Series X und S und für Windows PC. Ja, und von dem her war einer der Tipps noch für mich von meiner Seite aus.
Und dann haben wir noch eine ganz kleine Randbemerkung, die dir wahrscheinlich weniger gefallen wird als mir. Sony hat angefangen, die Produktion von DVDs und Blu-rays für Privatkunden einzustellen. Also in der Überschrift stand natürlich nur, stellen die Produktion ein, deswegen habe ich es gelesen. Aber so für die Leute, die selber DVDs und Blu-rays brennen, kannst du von Sony bald nichts mehr kaufen, weil das Geschäft sich nicht mehr lohnt. Und das zeigt halt jetzt schon, was so der Trend ist. Also es ist anscheinend nicht so, dass die großartig an diesen Themen festhalten würden, sondern also momentan lohnt sich noch das Geschäft für die Großkunden, sprich Produktion von DVDs, auf denen dann Filme oder Blu-rays auf Film, die dann verkauft werden, also die dann halt im Mediamarkt und Saturn stehen, die du dann kaufen kannst. Das ist noch okay, aber das für Privatkunden lohnt sich schon nicht mehr. Und wenn jetzt die Absätze immer weiter zurückgehen, egal ob im Spielebereich oder im Videobereich, dann wird dieses Geschäft auch irgendwann in die roten Zahlen rutschen eventuell und dann ist es halt schneller weg, als man denkt.
Ja.
Das ist klarer Trend und das geht in die gleiche Richtung wie die ganzen Konsolen, die ja jetzt auch immer wieder ohne Laufwerke kommen. Genau, das war bloß eine Meldung, die ich mir gesagt habe, weil wir diese Diskussion ja immer haben mit den Laufwerken und den digitalen Spielen, dass wir das mal hier anbringen können, welche Richtung es geht. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode, sagen danke für die Aufmerksamkeit und wir hören uns in 4 Wochen.
Genau, danke, bis dann.
Ciao, ciao.
Wenn euch das nun gefallen hat, dann liked uns auf facebook.com/sagwaspodcast und abonniert uns auf iTunes oder im Podcatcher eures Vertrauens. Alle Infos zur Show, den Themen und alle Folgen gibt es auch auf www.sag-was.com. Fragen, Anregungen und Feedback nehmen wir gerne über Facebook oder als Kommentar auf der Website entgegen. Und wenn ihr gerade Zeit habt, dann bewertet uns doch bei der Podcast-Plattform, auf der ihr uns gefunden habt.